Ja, wir sind in der Apostelgeschichte, und zwar soweit ich mich erinnern kann, sind wir in Kapitel 14 jetzt. Wir hatten 13 gemacht, das ist ja schon lange her. Da sind wie viele Wochen? Zwei Monate, ne? Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Zu Bibelstunde gibt es Fleisch, sonntags gibt es Milch. Und heute Abend gibt es Fleisch, vielleicht auch Milchreis auf keinen Fall. Vielleicht auch ziemlich zähes Fleisch für uns alle. Für mich in der Vorbereitung war es, ich habe Magenschmerzen gekriegt. Also ich warne euch, einfach wird es heute Abend nicht. Wenn ihr lieber nach Hause gehen würdet, dann tut es, bitte. Die Jünger sind ja ausgesandt worden von Jerusalem aus. Es ist klar, vom Vater, vom Sohn, und es steht hier aber auch vom Heiligen Geist, in Vers 4 von Kapitel 13. Der Geist salbt, der Geist rüstet aus. Der Heilige Geist ist derjenige, der zuständig ist für das Neue Testament. Und das dürfen wir als Evangelikale nie vergessen. Wir dürfen das Kind nie mit dem Bade auskippen. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Ohne den Heiligen Geist haben wir überhaupt gar keine Verbindung zu Gott. Ausgerüstet und ausgesandt werden sie vom Heiligen Geist. Weiß es nicht, was passieren würde, wenn wir das so formulieren würden. Oder jetzt am Sonntag zum Beispiel. Garrett und Jenny ausgesandt hatten vom im Namen des Heiligen Geistes. Vielleicht hätte manch einer gedacht, die Ältesten sind durchgedreht. Wir sind jetzt nun in einer Pfingstgemeinde. Es ist aber so, und es ist auch richtig so, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist persönlich und dass wir uns bewusst sind, dass wir eingesetzt werden und ausgesandt werden zum Dienst. Durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, dienen wir Gott als neutestamentliche Christen. In Kapitel 13 sind Paul und Benny ausgezogen von Antiochia und von Antiochia aus über die Insel Zypern, Salamis, Paphos und dann von da aus nach Perge, Antiochia. Und jetzt kommen sie von Antiochia nach Ikonien oder Ikonion. Und da sind sie jetzt. Und wir lesen, es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen. Hier in Ikonion waren offensichtlich viele Juden. Dann in Lystra, wo sie bald hinkommen, gehen sie nicht in der Synagoge, weil es wahrscheinlich gar keine Synagoge gab. In eine Stadt müsste es mindestens 10 Juden geben, 10 Judenfamilien oder 10 Juden, damit sie eine Synagoge hatten. Das war so üblich. Also in Ikonion offensichtlich eine große Gemeinschaft von Juden, in Lystra aber wenige. Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen. Hier sehen wir, dass Gewohnheit gut ist, dass es gute Gewohnheiten gibt, dass Gott wirkt in und durch Strukturen, wenn er das möchte. Wir werden auch sehen in dem Text, dass er diese Strukturen durchbricht und dass es da gar keine Schablone gibt. Wir suchen oft als Menschen für Methoden, weil Methoden sind einfacher als Opfer. Wenn wir ohne Methoden Gott dienen und folgen, müssen wir ein größeres Opfer bringen. Wenn wir uns aber in Strukturen und Methoden bewegen können, dann geht es mit weniger Hingabe, mit wenigem Vertrauen, mit nicht so eine große Hingabe und Auslieferung. Wenn wir aber ohne Bedingung nicht in bestimmte Strukturen hinein, da müssen wir uns wirklich auf ihn werfen und ganze Sachen machen und ihm von ganzem Herzen vertrauen. Deswegen können Strukturen einerseits positiv sein, andererseits aber auch negativ. Und Gott gebraucht manchmal Strukturen, manchmal reißt er aber Strukturen nieder und verlangt von uns, dass wir Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden und wovor wir Angst haben. Angst, uns zu blamieren, weil es etwas außergewöhnlich ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So gehen sie aber hier ihrer Gewohnheit nach und Gott hat sie offensichtlich geführt in diese Gewohnheit, diese gute Gewohnheit, in der Synagoge zu gehen. Und sie predigen, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Also eine kleine Erweckung. Die Juden aber, die ungläubig blieben, die religiösen Menschen, die sich wehrten, die nicht wollten, die ihre Herzen verschlossen hatten, die das Evangelium nicht angenommen hatten, weil sie es nicht wollten. Die Juden aber, die ungläubig blieben, das Evangelium, das Wort Gottes widerstehen. Was tun sie? Wenn du das Evangelium predigst, dann scheiden sich die Geister und hier scheiden sich die Geister. Die Ungläubigen stifteten Unruhe. Sie waren religiös, bitte. Da sind jetzt keine Heiden, das sind Juden, das sind religiöse Menschen, die äußerlich genauso gläubig und vielleicht noch gläubiger erscheinen als diejenigen, die sich bekehrt haben. Die stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Also sie widerstehen nur nicht nur selber das Evangelium, sondern sie stiften Unruhe durch ihr Gelaber. Ich will einen Sprung machen, damit wir sehen, was diese Männer aus Ikonien und Antiochia angestiftet haben mit ihrem Gelaber, mit ihrem Gerede. Wir machen einen Sprung zu Vers 19. Wir kommen zurück und lesen den Text weiter, aber wegen das Gerede. Es kamen aber von Antiochia, Vers 19, und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk. Sie labern weiter, sind bereit, Hunderte von Kilometern, ja, das ist ein ziemlich starker Trieb, oder? Zu latschen, um weiterhin Unruhe zu stiften. Jesus sagt, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keine Neutralität. Der eine ist aktiver als der andere in dem Ganzen, aber es gibt schwarz oder weiß, entweder du bist für mich und wenn du das nicht bist, dann bist du gegen mich. Und diese Menschen öffnen sich fürs Evangelium nicht, laufen den Jüngern hinterher, ihnen genügt es nicht, dass die Jünger an einem Punkt, und das werden wir noch lesen, einfach gesagt haben, gut, dann ziehen wir weiter. Wenn sie nicht wollen, ziehen wir einfach weiter. Nun sind sie in Lystra und diese Juden kommen hinterher und überreden das Volk. Und sie reden so viel, dass das Volk Paulus steinigen. Das ist eine ziemlich extreme Sache, die entstanden ist aus Gerede heraus, oder? Wir wollen zusammen lesen in Jakobus Kapitel 3. Wir reden alle, wir können nicht leben, ohne zu reden, oder? Essen und Reden sind Lieblingsbeschäftigung, oder? Im Mund rein und aus dem Mund raus. Aber das, was reingeht, sind nicht die Schnitzel und Pommes, die uns verunreinigen, sondern das, was aus unserem Mund herauskommt, nicht das, was reingeht. Paulus wird diese ganze Sache zum Segen. Der Teufel will Zerstörung anrichten und Gott wendet alles und macht es Paulus zum Segen. Erstmal bedeutet aber das ganze Gerede, dass Paulus gesteinigt wird und so brutal, dass die Menschen glauben, dass er tot ist. Darauf gehen wir auch noch ein. Und ihn aus der Stadt rausschleifen und liegen lassen, als tot. Das muss ziemlich brutal gewesen sein. Ich möchte nicht sein Gesicht und seinen Körper gesehen haben. Das haben sie mit Steine getan. Liebe Brüder, Kapitel 3 von Jakobus, Vers 1. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Lehrer müssen viel reden. Jeremia muss unheimlich viel für Gott reden. Und er redet so viel für Gott, inspiriert durch den Heiligen Geist, spricht Wort Gottes und ist ständig im Reden, dass er verfolgt wird und im Kerker geworfen. Und im Kerker sitzt er und denkt er, jetzt halte ich meinen Mund. Jetzt rede ich nicht mehr. Das Gerede belastet mich und macht mir das Leben so schwer, dass ich nicht mehr den Mund aufmachen will. Ich rutsche in diesen Kerker montags hinein. Manchmal auch donnerstags, aber oft ist es Montag, denke ich. Du hast ja so viel gelabert. Gerade wo es Gottesdienst morgens war und abends. Dann hat man mit den Ältesten am Donnerstag zusammengesessen, dann war man am Mittwoch in der Bibelstunde und man ist immer im Reden als Lehrer. Es ist schwer. Es ist nicht immer einfach und es ist nicht immer für einen persönlich auferbauend. Es ist schwer zu reden. Der Teufel hat was dagegen, dass wir reden, Wort Gottes reden. Dummes Zeug dürfen wir ruhig reden, da freut er sich. Da geht es uns gut, wenn wir dummes Zeug reden. Aber Jeremia liegt im Kerker und sagt sich, ich mache meinen Mund nicht mehr auf. Aber das Wort brennt so in ihm, wird uns gesagt. Ich glaube, es ist in Kapitel 20 und Vers mittendrin im Kapitel. Das Wort brennt so in ihm, dass er das nicht zurückhalten kann. Das ist ein Reden von Gott und aus Gott. Und deswegen spricht hier Jakobus über Lehrer. Lehrer müssen reden. Und das ist eine schwere Aufgabe und sie müssen aufpassen, was sie reden. Denn alles, was sie reden, wird geprüft. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll, aber nicht jeder von uns muss viel reden. Wir müssen nicht alle viel reden. Lehrer haben eine schwere Aufgabe und eine gefährliche Aufgabe, weil Mundwerk eine Waffe ist und du kannst damit zum Segen werden oder du kannst Menschen verfluchen. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden über dem, was wir predigen und verkündigen, was wir lehren. Denn wir verfehlen uns alle mannigfältig. Wer sich aber im Wort verfehlt, der ist nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib in Zaun halten. Also, er geht jetzt auf das Gerede ein und sagt, das Reden, unser Mund, das ist ein Maßstab. Daran kannst du die Geistlichkeit eines Christen ermessen. Wie viel er redet und was er redet. Ich habe in meinem Leben viel unnötiges Zeug geredet. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo, wenn ich denke, Mann, war das schlimm, war das peinlich. Was habe ich da erzählt und was ist dadurch offenbar geworden in der Situation? Das ist ja schrecklich. Was haben dann andere damals über mir gedacht? Mich gedacht. Wir reden viel unnötiges Zeug und wir tun das aus verschiedenen Gründen. Wir tun das, weil wir jemand wehtun wollen. Wir tun das, weil wir uns selber gerne hören. Wir tun das, um Selbstpromotion zu betreiben, andere zu zeigen, was wir alles wissen und alles gehört haben. Dann wer viel weiß, der ist was. Ich kämpfe selber mit meinem Mund, ich ringe. Ich habe es nicht immer im Griff. Und ich habe mit meinem Mund unheimlich viel Schmerz erzeugt und Unruhe. Und unheimlich viele Menschen wehgetan. Und habe auch selber mich unnötigerweise blamiert. Also ein Mensch, der weiß ist, redet nicht viel. Hast du einmal an einen Tisch gesessen, wo Leute zusammensitzen? Vielleicht ist das Gespräch unheimlich wichtig und geistlich, aber dennoch ist es fast wie ein Gefecht. Wer weiß mir? Wer erzählt mir? Wer ist besser informiert? Das ist alles fleischlich. Ist es nicht aus dem Geist. Dir wird eine Frage gestellt und jemand anders antwortet für dich. Kennst du das? Und du möchtest am liebsten was sagen, aber sag's nicht. Jemand, der reif ist, redet nicht viel, macht keine Selbstpromotion. Jemand, der wirklich reif ist, hat seinen Mund im Griff. Viele bauen mit der Hand und meinen es gut und zerstören alles andere wieder mit dem Mund. Und da müssen wir ganz nüchtern sein mit uns selbst. Und es ist wichtig auch, und hier geht es in diesem Kapitel um Aposteln, um Jünger, um Ältesten, die eingesetzt werden. Für uns sind viele Dinge wichtig im Dienst, wenn wir jemanden einsegnen und ein Amt geben. Eins ist wichtig, dass sie dienen, eine andere Sache, die wichtig ist, dass sie ein Gebetsleben haben. Eine andere Sache, die unheimlich wichtig ist, dass sie nicht viel reden. Man spricht oft über Dinge im engeren Kreis, weil es sein muss. Nur weil es sein muss, es ist unbequem, es ist unschön, wir müssen aber darüber reden. Dann stellen wir das alles unter dem Blut Jesu und schweigen drüber. Das ist so wichtig. Lasst uns zurückkehren. Also ihr könnt das ganze Kapitel, oder ich weiß es auch nicht, vielleicht sollte ich das ganz schnell mit euch lesen. Man und kann, also wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib in Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist es auch mit der Zunge. Ein kleines Glied und richtet große Dinge. Und das haben wir gesehen. Was für große Dinge die Zunge der Juden hier anrichten in Paulus Leben. Gott hat das dennoch in Griff. Und Paulus wird dadurch gesegnet. Aber es wird Leiden erzeugt. Welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer einer Welt vor Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Mann, heftig, oder? Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir unsere Zunge im Griff haben? Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt worden von Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel vom tödlichen Gift ist. Mit ihr loben wir den Herrn. Also es geht nicht nur um Menschen ohne den Heiligen Geist, oder? Es geht hier auch um fromme Menschen. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen. Das tun die Juden da gerade hier. Ganz fromm, religiöse Menschen. Die singen die Psalmen. Aber zugleich hinterm Rücken stiften sie Ärger an. Wir fluchen Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind, unsere Brüder und Schwestern, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen, das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lasst auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen. Ich gebe mich preis, wenn ich Scheiße rede. Manchmal tut man das auch einfach aus Spaß. Man hat gerne Spaß und man treibt es weiter und weiter. Und das ist eine meiner Schwächen. Ich finde die Grenze nicht früh genug. Und hinterher ärgere ich mich. Ich habe mich belastet und andere belastet. Aber auch nur, um Spaß zu haben. Die Zunge ist nicht da, um Spaß zu haben. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinen guten Wandel. Jesus sagt, labert doch nicht. Nicht diejenigen, die viel labern und erzählen, er ist mein Sohn, er ist mein Bruder, ich bin seine Schwester. Nicht diejenigen, nein, diejenigen, die den Wille Gottes tun. Und Jakobus hat in Kapitel 2, sein Thema ist gewesen, ich zeig dir mein Glauben nicht von dem, was ich labere, nicht vom vielen Labern, sondern du wirst sehen in mein Handeln, dass ich glaube. Mein Handeln zeugt, mein Handeln spricht, nicht nur mein Mund. Das ist ein Thema in Kapitel 2. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euer Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern Sie ist irdisch. Es ist ein fleischlicher Trieb und ein Mensch, der zu viel labert, unnötiges Zeug labert, ist fleischlich. Er mag wiedergeboren sein, er mag ein Bruder oder eine Schwester sein, aber er ist vom Fleisch getrieben. Er ist immer noch ein Sklave seiner fleischlichen Gesinnung. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, ist rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, also hört. Kennt ihr der Gedanke? Er labert ja so viel. Ich bin auch mal dran. Jetzt will ich was erzählen. Das ist fleischlich. Ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden. Für die, die Frieden stiften. Und das haben die Juden hier nicht gemacht. Jetzt haben wir 20 Minuten für den Rest des Kapitels. Dennoch blieben sie, Vers 3, von Kapitel 2, dennoch blieben sie, hier bleiben sie, es ist nicht immer, manchmal fliehen sie, manchmal werden die herausgeschliffen, hier bleiben sie. Es gibt Opposition, aber sie bleiben. In anderen Situationen gibt es Opposition, es gibt keine Schablone, es gibt kein System. Wir können nicht sagen, damals haben wir so gehandelt und das war richtig, jetzt handeln wir so. Das geht nicht. Die Jünger sind ausgesandt, in und durch den Heiligen Geist und müssen in und durch den Heiligen Geist geführt werden. Und der Geist Gottes führt immer wieder anders. Manchmal ist es gut, wegzulaufen, manchmal ist es einfach gut, stehen zu bleiben, auch wenn es schwer ist. Auch wenn Menschen über uns böse reden, uns nicht den Kerker zu verstecken, sondern im Offenen zu bleiben und weiterzumachen. Die Juden aber, dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen und vertrauten den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte, also dennoch bezeugte, und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Gut. Die Zunge des Teufels ist die Zunge der Schlange. Sie ist gespaltet. Und es spaltet und spaltet und spaltet sich. Wir haben das in unserer Geschichte erlebt. Menschen haben sich abgespaltet und wieder gespaltet und wieder gespaltet. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Aposteln, interessant. Geht es hier um Paulus und Barnabas, die sind auch Aposteln. Jesus hat Aposteln eingesetzt, aber der Heilige Geist hat auch Aposteln eingesetzt. Und es gibt Aposteln heute. Der Geist Gottes setzt Aposteln heute noch ein. Es steht hier nicht Apostel, sondern Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln, und steinigen wollten, merkten sie sich's und entflohen. Hier bleiben sie nicht mehr stehen, sondern hier entsteht mehr Druck. Und die wissen ganz genau, warum ein Kind Gottes ist derjenige, der geführt und getrieben wird vom Heiligen Geist. Sie entflohen in die Städte Likaoniens, nach Lystra und Derbe, und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Und es war ein Mann in Lystra. Hier ist eine Situation, wo sie keine Synagoge haben, aber sie sind da als Evangelisten. Gott bietet ihnen keine Räume an mit einige hundert Juden, die unbedingt diese neue Botschaft hören wollen. Nein, sie sind jetzt in Lystra, eine andere Stadt. Die Situation ist völlig anders. Gott hat aber eine offene Tür, die eine ganz andere Tür ist. Sie erkennen das aber als Führung. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt vom Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden. Er spürte, dieser Mann ist offen fürs Evangelium. Mein Sohn schleppt mir ein, ja, Lehrer ist er nicht und Hausmeister ist er auch nicht. Ist er irgendwas dazwischen im Gimmi da, wo der Ruben hingeht. Und Ruben macht statt Französisch Spanisch, weil er ursprünglich gemeint hat, es ist einfacher. Inzwischen hat er aber eine Lehrerin, die so ein Niveau verlangt, dass er sich wünscht, er hätte Französisch genommen. Dieser Mann, der angestellt ist in der Gemeinde, nicht als Hausmeister und nicht als Lehrer, sondern irgendwas dazwischen, er kümmert sich um die Computer und er ist ein Techniker und aber auch selber ein Pädagoge. Er ist ein Südamerikaner, er kommt aus Peru und Lima und er war bei uns, der Jaime war das erste Mal bei uns zu Hause. Wir haben das lange geplant, aber er war das erste Mal bei uns vorgestern zum Armbrot. Und das war schön mit Jaime. Und Jaime ist so offen. Er hat so viel, ist ein gottesfürchtiger Mann. Man spürt es ihn ab. Mit Jesus hat er das noch nicht ganz begriffen. Er glaubt, aber nicht so wie ich glaube und du glaubst. Er glaubt anders, aber da ist Glaube. Er achtet Gott und sucht Gott auf seine Weise und da springt ein Funke über und man merkt, Mann, das ist hier Führung mit Jaime. Gott hat etwas mit Jaime vor. Wir wissen nicht wann, aber irgendwann wird dieser Jaime sich bekehren. Glaube ich, bin fest davon überzeugt. Ich weiß es nicht warum, aber hier ist eine ähnliche Situation. Paulus merkt, dieser Mann, dieser Mensch, der gelähmt ist, der ein Problem hat mit seinen Füßen, der ist offen fürs Evangelium. Hier ist eine Tür. In Ikonion war es die Synagogen, die offen war. Hier ist es ein Mensch, der offen ist. Und Gott wird diesen Mensch nehmen und gebrauchen. Er wird ihn heilen zur Verkündigung des Evangeliums. Das hat immer einen Sinn und Ziel. Oft über die Heilung der Person hinaus. Nicht, dass dieser Mann ein Mittel zum Zweck ist vor Gott. Nein, Gott heilt ihm und tut noch mehr. Er wird viele andere ewiges Leben schenken durch diesen Menschen. Eine Sprache mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Das geschieht nicht. Da gibt es auch keine Schablone zu. Da gibt es keine Methode. Es hat auch nichts mit meinem Glaube zu tun. Es hat mit Gottes Wille zu tun, aber nicht mit deinem Glaube. Ich kann auch nicht sagen, hier, steh auf, Bruder, du bist gesund. Da passiert nichts. Wenn Gott das nicht vorbereitet hat als Werk für mich. Paulus wusste das und er tut es und es funktioniert. Und es bestätigt sich, dass dieser Paulus ja inspiriert und geführt ist vom Heiligen Geist. Er trägt die Hoffnung und ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sich ihre Stimme und riefen auf Lyakonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nahmen nannten Barnabas Zeus, also Merkurius, und Paulus Hermes, Jupiter. Also das ist entweder griechisch oder lateinisch her. Das sind Merkurius und Jupiter, Zeus und Hermes. Die Götter sind herabgekommen. Diese Stadt, wie auch viele Städte in Indien, glaubten an eine Geschichte. Vor vielen Jahren waren diese zwei Götter vom Himmel gekommen auf die Stadt hernieder. Und sie haben die Stadt platt gemacht, bis auf zwei Menschen, die später zu Bäumen wurden und vor den Tempel gepflanzt wurden. Diese Geschichte muss man im Hintergrund haben, damit man weiß, was und warum die Menschen das geglaubt haben, was sie geglaubt haben von Paulus und von Barnabas. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und die Priester des Zeus aus dem Tempel von ihrer Stadt brachten Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter dem Volk und schrien. Ich freue mich, das zu lesen, weil ich springe und schreie. Wir sind oft so beherrscht, Das muss alles so genau stimmen. Nach außen hin darf es nicht peinlich werden. Hier sind zwei Männer Gottes, vom Heiligen Geist ausgesendet, mit dem Heiligen Geist inspiriert. Männer, die andere Menschen heilen, die Wunder tun. Der Paulus, werden wir noch lesen, hoffentlich, er steht mehr oder weniger vom Toten auf, aber er schreit und springt herum und reißt sich die Kleider vom Leib. Und das ist so eine schöne Reaktion in dieser Situation. Wisst ihr, das gibt manche. Und ich hoffe, ich zähle nicht dazu. Ich hoffe, dass ich die Verführung widerstehen will. Oh, das ist gut. Gott hat das gewollt, dass sie glauben, dass wir Götter sind. Lass uns doch das benutzen, was Gott uns gegeben hat. Sie beten uns an, bringen uns Opfer, werden berühmt. Wir werden viel Geld verdienen, aber es ist alles vom Herrn. Der Herr hat das gegeben. Wir haben ja nur das Evangelium verkündigt und geheilt und ist auch Gottes Wille gewesen. Also lass uns mal das genießen, Götter zu sein. Nee, die sind durchgedreht. Die haben sich so gewehrt. Das war so wider den Heiligen Geist, das, was hier geschieht. Und sie können das nicht dulden, genauso wenig wie Jesus. Jesus hat den Menschen auch vom Boden hochgerissen. Als Mensch wollte er nicht angebetet werden. Während der Mensch war. Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen. Wir sind Würmer. Diesen Jesus, den ich heute verkündigt, ich war so blind, ich habe einmal Menschen verfolgt und umgebracht, weil sie Christen waren. Wir sind auch sterbliche Menschen, wie ihr, und predigen, wie ihr, das heißt, im Irrtum, verwirrt, verfinstert, wie ihr. Dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wegen gehen lassen, deswegen seid ihr gelandet, wo ihr gelandet. Deswegen betet ihr die Götzen an. Gott hat das zugelassen, damit ihr einmal zu ihm findet. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Man könnte da vieles zu sagen, ist aber keine Zeit dazu. Gott offenbart sich auch durch heidnische Religion. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch von Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ganz natürliche Dinge, die denken an diese Götter, die damals heruntergekommen sind und alles niedergemacht haben. Und sie wollen Opfer bringen. Nein, Gott ist natürlich. Gott hat euch lieb. Er gibt euch zu essen. Er lässt die Sonne aufgehen. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Hier sehen wir diesen Trieb, der im Menschen drin ist. Und es taucht auch manchmal in der Gemeinde auf. Wir spüren, dass Menschen aufschauen auf falsche Weise. Achtung und Respekt voreinander ist wichtig. Wir sind hier alle gleich, Geschwister. Alle gleich. Wir sind alle Schafe. Es gibt gar kein Besonderes. Wir haben Gaben und Aufgaben, wir haben Dienst in der Gemeinde. Aber wir sind alle Schafe. Du musst nicht zu irgendjemand anders, jemand besonders laufen und mit jemand besonders reden oder mit jemand besonders beten. Das zeigt eigentlich Mangel an Glauben, wenn du meinst, es muss jemand besonders sein. Nur eine kann mich verstehen. Was soll denn das, ob er dich versteht oder nicht? Wichtig ist, dass du begreifst, dass Gott dich versteht. Und er wird dir das zuerst klar machen durch dem, dass du mit einem Heini sprichst. Und Gott dich durch ihn hört und durch ihn zu dir spricht. Deswegen sitze ich hier. Der größte Heini. Und ich meine es wirklich vom ganzen Herzen. Das ist kein Spruch. Ich meine es, weil ich weiß, dass es stimmt. Es steht im Wort. Gott hat die Schwachen genommen und hat ihnen einen besonderen Dienst gegeben und eine große Verantwortung. Wo waren wir? Es kamen aber, das haben wir jetzt gut genommen, von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Das muss schlimm gewesen sein. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Es steht wieder hier, Hände auflegen, nach Jakobus 5 beten, mit Öl gesalbt, irgendein besonderer Junge mit einer besonderen Gabe der Heilung. Die haben Satan hier, steht zumindest nicht da. Und wenn es nicht da steht, dann hat es einen Grund, damit wir begreifen, dass es hier um die Einheit und Eintracht geht. Die stehen hier zusammen und schützen den Bruder, über den so viel Böses geredet worden ist. Übel über ihn gesprochen worden. Und er ist tief verletzt. Und sie haben Mitempfinden mit ihm. Und sie sind da. Wisst ihr, das ist sowas von wahnsinnig. Ich habe tolle Predigten gehört. Ich habe viel Hilfe empfangen. Auf verschiedene Weise. In und durch und von Geschwistern. Aber wisst ihr, einige der kostbarsten Zeiten waren, wo bestimmte Geschwister bei mir waren und sie waren nur da, die haben kein Wort gesagt. Kein Wort gesagt. Nur, dass sie da waren, hat so viel für mich bedeutet. Und Gott hat mich geheilt und beruhigt und gestärkt. Einfach durch die Gegenwart. Wir müssen nicht viel labern. Mit dem Labern erzeugen wir nur Probleme. Auf frommes Gelaber, sei doch einfach da. Durch deine Gegenwart heilt Gott und richtet auf. Wir vermitteln mehr, wenn wir gar nichts sagen und gar nichts machen. Als ihnen aber die Jünger umringten, standen auf und gingen in die Stadt. Er geht zurück, also er muss überall Schnittwunden, offene Wunden, sein Gesicht muss blau und zerbeult sein, oder? So sehen Männer Gottes auch aus. Keine Schönlinge. Jesus war auch kein Schönling. Es kann sein, dass diese Situation die Situation ist, wovon Paulus spricht in 2. Korinther Kapitel 12. Und ich möchte gern mit euch diese Verse lesen. Wir haben noch 10 Minuten. 2. Korinther Kapitel 12 und 10 Verse für 10 Minuten. Und damit will ich eigentlich mehr oder weniger abschließen. Ja, es sind ja noch jetzt 4 Minuten. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich durchkommen auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn. Hier ist etwas Gewaltiges in Paulus Leben gewesen und es ist so gewaltig, dass er das nicht erklären kann, dass er das in Worte nicht fassen kann und dass er meint, auch wenn er das könnte, dürfte er nicht tun, dann es würde nicht dieses besondere Erlebnis, und das wäre im Text ganz klar, auch wenn er das erklären könnte mit Worten, das ist so unwahrscheinlich groß und herrlich gewesen, er ist im Himmel gewesen. Er weiß zwar nicht welchen Himmel, aber er ist im Himmel gewesen. Und ist sowas gewaltig Großes, er kann das nicht in Worte fassen und lässt es dabei und sagt, es ist nicht gut, dass ich darüber rede. Denn wenn ich darüber rede, dann komme ich in die Gefahr, mich zu rühmen und groß zu machen. Lass uns mal den Text lesen. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Wir wissen nicht, ob dies die Situation die ist, wovon wir hier lesen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Wir müssen nicht alles wissen, oder? Man hört ja solche Zeugnisse, oder? Und die wissen das alles. Und die wissen, was sie gesehen haben und erzählen das weiter. Ist es nicht biblisch? Die schreiben auch Bücher drüber. Aber die Bibel unterstützt es nicht. Der wurde entrückt in das Paradies und die machen ein gutes Geschäft raus und werden sehr berühmt. Sie haben ihr Lohn. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meine Schwachheit. Wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achtet. Seht ihr? Er zerreißt sich die Kleider. Er springt und schreit die Leute an und sagt, mach nicht so einen Scheiß. Wir sind nur Menschen. Und er sagt, mit meinem Mund lasse ich mich auch nicht verführen, aus mir etwas zu machen, was ich gar nicht bin. Ich bin kein Gott. Und ich habe keine besondere Salbung. Kommt zu mir, kommt zu meiner Veranstaltung. Durch mich haben sich, ja, wir haben gerade gelesen von einem Evangelist in Südindien, der Milliarden von Menschen wörtlich hier in Hannover gedrückt, die Einladung. Ein Evangelist, der täglich Milliarden von Menschen erreicht. Wahnsinn. So gesalbt. Ich enthalte mich aber dessen, damit dich jeder mich höher achte als er an mir. Die treiben das bewusst. Komm zu ihm, der ist der Größte. Der hat die Salbung. Lasst euch die Hände auflegen. Der ist das. Und vergisst das Opfer nicht. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe. Guck mal, das ist wie ein Anker, das Leiden. Meine Patzer, meine Unzulänglichkeit, meine Unfähigkeit, meine Macken, mein Leiden, mein Dorn im Fleisch ist ein Anker. Wisst ihr, das Wort hier Dorn ist diesen Keil, den man gebraucht, den Paulus ja gut kannte, beim Zelte aufbauen, ist dieser Pfahl, denn die Erde, und dieser Pfahl ist wie ein Anker. Seine Macken, seine Unhände sind wie ein Anker für ihn. Die halten ihn an Christus, die halten ihn demütig. Freu dich an deine Schwächen. Die werden dich demütig halten. Und dich ständig daran erinnern, dass du nur aus Erde gemacht bist. Erde zu Erde. Es ist mir gegeben, ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 30-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir, dreimal zum Herrn gefleht, dass er, jetzt mache ich das selber, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist mächtig. In wem? In den Schwachköpfen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meine Schwachheit. Dadurch wird Christus groß. Nicht dadurch, dass ich mich groß mache. Wird Christus nicht. Nicht, dass die Menschen denken, dass ich Gott bin. Das macht Gott nicht groß. Dass die Menschen begreifen, dass ich ein Schwachkopf bin, das macht Gott groß. Dass der große Gott durch so ein kleines, schwaches Gefäß wirken kann. Und so weiter. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten diese Stadt, Vers 21 von Kapitel 14, und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Okay, hier haben wir, der Heilige Geist, Gott macht Paulus und Barnabas zum Apostel. Wir haben gesehen, wie hier Menschen zu Jünger gemacht werden und wir sehen, wie Menschen zu Ältesten gemacht werden, und zwar durch die Apostel. Das ist ganz wichtig, dass wir als eine Gemeinde das sehen, wie es in Apostelgeschichte läuft. Nicht über eine demokratische Entscheidung. Jörg wird sich freuen, das zu lesen. Das hat er am Herzen. Und sie predigten diese Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, und sagten, wenn du stark werden willst, wenn du reif werden willst, wenn du wachsen willst, musst du bleiben. Du musst bleiben im Gebet, du musst bleiben im Dienst, du musst beständig sein und bleiben im Wort. Du musst bleiben, sonst wirst du ein Amt nie bekommen. Zumindest nicht von Gott. Von Menschen vielleicht. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Warum? Wir haben gelesen, warum. Sein Meister ist durchgegangen und Paulus auch und Barnabas, die kennen das. Und sie setzten in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren und so weiter. Damit machen wir Schluss. Und hier sehen wir, hier endet die erste Reise Paulus. Okay, sie fängt in Antiochia an, sie geht über Salamis, Paphos, Berge, Antiochia, Ikonien, Derbe und jetzt von Derbe nach Ikonien, Antiochia, Berge und dann wieder zurück nach Antiochia per Schiff. Nicht über die Insel Zypern. Das sind einige tausend Kilometer in ein Jahr. Ein Drittel zu Fuß, zwei Drittel mit dem Schiff. Vielleicht 1200 Kilometer zu Fuß in ein Jahr. Der hatte nicht nur Beulen und Wunden im Gesicht, sondern der hatte zwei stramme Beine und keinen dicken Bauch. Der war kein schlaffer Heini. Der wusste, was das war. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein und bereit zu sein, zu leiden. Keine Wohlstandstheologie, oder? Es hat ihn was gekostet, aber es war ein herrliches Leben, oder? Möchtest du nicht das erleben, was Paulus erlebt hat? Ich möchte das. Aber es geht nicht ohne Leiden. Und das sagt er, die Ältesten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort stärkst. Dein Wort ist Wahrheit und ist es Leben. Und durch dein Geist wird es lebendig. Ohne dein Geist ist es eine tote Buchstabe. Das Wort tötet, aber es macht lebendig durch den Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist und jetzt mitten unter uns bist, heute Abend, durch den Heiligen Geist. Und du siehst unser Gedanken. Und du weißt, warum wir unseren Mund aufmachen und warum wir Dinge sagen. Wir bitten dich, dass du uns reinigst von diesem fleischlichen Trieb, das sichtbar wird in dem Gerede, Herr. Herr, ich bitte es für mich, dass du mir hilfst, zuerst und vor allen Dingen. Ich soll ein Vorbild sein und das bin ich nicht in allen Dingen. So bitte vergib du mir und schenk, dass ich meinen Mund nur aufmache, wenn es zu Auferbauen dient, wenn es dich verherrlicht, Herr. Auch in der Freude, auch in der Freiheit, die wir haben. Dennoch soll es nicht dazu da sein, Promotion für mich selbst zu machen, mich beliebt zu machen für andere, andere zu gefallen mit meinen Lippen und dabei ein Heuchler sein. Ich bitte dich, dass du mir da hilfst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch als Gemeinde, auch jetzt in dieser Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir eins bleiben, dass wir unser Mund im Zaum halten. Dass wir lernen, dir gemeinsam zu vertrauen. und nicht auf anmaßende Weise unser Mund aufmachen, weil wir meinen, wir wüssten es besser als andere. Du weißt, was gut ist. Sprich du zu uns, Herr. Wir wollen deine Worte hören. Wir wollen stille sein und dein Reden hören, Herr, als Gemeinde, auch ich, Jesus, in meine Verantwortung. Wir brauchen jetzt gerade dein Wort, deine Stimme, Herr. Sprich du ein Wort, Herr. Mach du uns gesund, heile, reinige, befreie uns und führe du uns auf rechten Weg. Wir preisen dich für diese Zeit zusammen. Amen.